Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir haben das Wort für die Predigt, die Geschichte der Emmaus-Jünger gehört. Gott helfe uns, sein Wort zu verstehen. Liebe Gemeinde, die Emmaus-Geschichte beschreibt einen Weg. Einen Weg, auf dem viel passiert. Wege gehören zu unserem Leben, zum Geburtstag, zu besonderen Jubiläen werden uns gute Wünsche mit auf den Lebensweg gegeben, für den weiteren Weg. Weg bedeutet, dass da Pläne sind, dass da Ziele sind. Weg bedeutet, nicht einfach stehen zu bleiben, dort, wo man gerade ist. Bei den Emmaus-Jüngern ist erst einmal nicht das Ziel des Weges bedeutsam, denn sie laufen weg. Sie laufen weg von Jerusalem, sie laufen weg von all dem, was in den letzten Tagen sich dort ereignet hat. Sie können es nicht ertragen, nicht aushalten. Ihre Hoffnungen sind am Kreuz an Golgatha gestorben. Sie hatten in ihrem früheren Leben alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Sie waren dabei, als Jesus die Bergpredigt hielt. Sie haben erlebt, wie Lahme wieder gehen können, wie Blinden die Augen aufgetan werden. Sie haben diese Vollmacht Jesu gespürt, diese große Kraft und Ausstrahlung. Aber nun ist ein Lebenstraum geplatzt. Nun werden sie mit den schrecklichen Bildern nicht fertig. Ihr Meister ist nun ein Foltertoter. Sie laufen weg von Jerusalem, dem Ort des Geschehens. Sie gehen als Verlierer. Mit dem Foltertoten haben sie den Boden unter ihren Füßen verloren. Ihr Lebensgebäude ist zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Trauer und Tod führen so leicht zu dem Fazit, es ist alles sinnlos, es ist nicht auszuhalten, es ist einfach eine Katastrophe. Sie spüren die ganze Ohnmacht, die Enttäuschungen führen nun dazu, dass ihr Leben abstürzt. Wie schnell passiert es, wenn ein lieber Mensch aus unserem Leben scheidet, wenn wir Abschied nehmen müssen, wie all das andere plötzlich Bedeutung verliert? Und die Erfahrung sich breit macht, ich bin verlassen, ich bin allein. All dies wird überschattet von diesem Schmerz des Abschieds. Oder es gibt Lebensträume, die platzen. Da ist eine Prüfung, eine wichtige Prüfung nicht bestanden. Da droht eine Insolvenz. Und all das, was eben noch Bedeutung hatte und wichtig war, ist bedeutungslos geworden. Ein Absturz ins Bodenlose. So ging es den beiden Jüngern auf ihrem Weg von Emmaus Sie sind zu zweit, das ist gut. Sie sprechen über all das, was geschehen ist. Wie wichtig, dass es ausgesprochen wird, dass sie es nicht einfach nur in sich hineinfressen und stumm werden. Sie sprechen über diese furchtbaren Eindrücke, die die Kreuzigung bei ihnen hinterlassen hat. Ja, es ist so lebenswichtig, dass Menschen das Schreckliche ihres Lebens auch in Worte fassen. Und da passiert es. Plötzlich ist ein Dritter mit ihnen auf dem Weg. Er hört zu, er hört ihre Klage, er spürt ihre große Enttäuschung. Er lässt es zu, dass sie ihre Frustration herauslassen. Sie bleiben stehen. Das Leid ist so groß, dass sie nicht im Gehen darüber sprechen können. Und sie fragen, bist du der Einzige, der nichts weiß von dem, was in den letzten Tagen in Jerusalem passiert ist? So geht es Menschen, dass sie plötzlich ihr Leid als so groß und einzigartig ansehen, dass sie gar kein Verständnis mehr dafür haben, dass andere Menschen ihr Leid nicht teilen können. Was ihnen an Leid geschehen ist, sie können es nicht fassen, dass andere dies nicht gleich sehen und auch für so bedeutsam halten. Und plötzlich redet der Unbekannte, redet Jesus und deutet das Geschehen, sieht alles in einem großen Zusammenhang und macht mit ihnen einen Gang durch die Schrift, bei Mose angefangen und bei den Propheten geht es weiter. Da ist Jesaja, der den Knecht Gottes beschreibt, der das Leid auf sich nimmt, der stirbt als der Sündenbock. Die beiden Jünger hören, aber ihre Augen bleiben gehalten. Sie erkennen nicht den, der da mit ihnen auf dem Weg ist. Ja, so geht es leicht. Menschen, die von ihrem Leid überwältigt werden, sie sind gefangen genommen von dem Unheil des Augenblicks. Sie sehen nicht weiter, es gibt nur einen Fokus, das ist der Verlust des Moments. Aber ihr Weg ist doch weitergegangen und so kommen sie nach Emmaus, kommen dahin, wo die beiden zu Hause sind. Und der Dritte bleibt der Unbekannte. Er ist mit ihnen gegangen. Er stellt sich so, als ob er weitergehen wollte. Und da sprechen die beiden Jünger ihn an. Bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und mit diesem Abend ist wohl mehr gemeint als nur der Abend des Tages. Da ist all das ganze Dunkel angesprochen, was mit der Nacht verbunden ist, was mit dem verbunden ist, was sie gerade da in Jerusalem erlebt haben. Nun werden die Enttäuschten zu den Bittenden. Bleibe bei uns. Sie öffnen sich, die Nähe, die Worte des Unbekannten haben ihnen gut getan. Und nun wird der Gast zum Gastgeber. Er nimmt das Brot und spricht das Dankgebet und im Mahl erkennen sie ihn. Ihre Augen werden aufgetan und plötzlich fällt es wie Schuppen von ihren Augen. Und dann ist der nun nicht mehr Unbekannte erkannt als der Herr und Meister, der so schändlich am Kreuz hingerichtet wurde. Er hat ihnen das Brot gebrochen. Er ist der Lebendige, der Auferstandene. Und sie, die eben noch die Verlierer waren, sind gestärkt, sind seine Zeugen. Und während sie eben noch müde, missmutig und zutiefst enttäuscht von Jerusalem aufgebrochen sind, gehen sie nun ermutigt und mit neuen Kräften zurück zu den anderen Jüngern, die ängstlich hinter verschlossenen Türen sitzen und Angst haben, es könnte ihnen das passieren, was ihrem Herrn und Meister auch passiert ist. Liebe Gemeinde, eine wunderbare Ostergeschichte. Eine Ostergeschichte, die so ganz behutsam die Jünger mit hineinnimmt in dieses Ostergeschehen, die nicht mit Pauken und Trompeten einfällt, sondern langsam werden ihnen die Augen geöffnet, erkennen sie. Vier Dinge, die mich so beeindrucken an dieser Ostergeschichte: wie lange Jesus als der Unbekannte mit ihnen gegangen ist, zuhören. Er ist nicht gleich gekommen und sagt, eure Klage könnt ihr vergessen, es ist alles anders gekommen, schaut mich an. Nein, er hört zu und geht mit ihnen. Jesus hat ihr Leid ernst genommen. Und das Zweite, er hat sich gestellt, als ob er weitergehen wollte. Er hat darauf eingewartet, eingeladen zu werden. Er hat sich nicht aufgedrängt. Ich habe einmal gelernt, wenn ein Mensch den Wunsch äußert, getauft zu werden oder ein besonderes Gespräch zu führen, dass man nicht gleich darauf eingehen soll, sondern wenn derjenige wiederkommt und nochmal wiederkommt und zeigt, dass er es ernst meint, dann soll man darauf eingehen und ihn hören. So lässt sich Jesus auch bitten, mit in das Haus zu kommen. Und er wird nun zu dem Gastgeber. Plötzlich ist er, der das Brot bricht. Er spricht das Tischgebet. Manchmal wird in unseren Häusern das Gebet gesprochen: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Und wenn wir dieses Gebet ernst nehmen, dann wird es schnell deutlich, dass das Brot, dass der Wein eine andere Bedeutung hat, eine tiefere Bedeutung und dass unsere Gespräche einen anderen Charakter haben, wenn wir den Gast mit einbeziehen, dann wird der Gast zum Gastgeber und ein guter Geist zieht ein. Und das Vierte, die Mutlosen verdrängen ihre Trauer und Enttäuschung nicht. Sie klagen und lassen es heraus. Und dabei ist der Unbekannte, der zuhört. Wir sind ja auch oft enttäuscht über die kirchliche Situation. Die Gemeinden werden kleiner, Die Stellen werden gekürzt und mehrere Gemeinden gehören plötzlich zusammen, obwohl sie viel lieber selbstständig blieben. Wir hören immer wieder von Missbrauch und können es oft gar nicht mehr ertragen. Kirchen werden entwidmet. Das fällt mir auch so schwer, dass in diesem Land, was durch den Glauben geprägt ist, Kirchen stillgelegt werden, verkauft werden. Manche Eltern leiden darunter, dass ihre Kinder nicht mehr so im Glauben leben, wie sie es ihnen vorgelebt haben, dass wir an vielen Stellen den Eindruck haben, es geht bergab. Aber nun ist Ostern und wir könnten diese Klagelitanei ja lange fortsetzen, aber wie wichtig, dass wir Ausschau halten nach Zeichen des Lebens, nach Zeichen, dass es weitergeht und dass von unserem Herrn eine große Kraft ausgeht. Vier Dinge, die ich in den letzten Tagen erlebt habe und wo ich nur staunen kann, dass unser Herr, der Lebendige, sich erweist und Kraft schenkt. Da war ich letzte Woche auf einer Beerdigung bei einem Freund und dieser Freund ist 87 Jahre alt geworden, aber über 40 Jahre seines Lebens war er schwer krank. MS, es ging mit den Gehbehinderungen los, dann kam der Rollator, dann kam der Rollstuhl, dann kam die Zeit, wo er nur noch im Bett sein konnte. Und wir haben bei seiner Beerdigung "Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren" gesungen. Und dieser Mann hat aus dem Glauben gelebt. Dieser Mann hat nicht geklagt, hat sein Leben angenommen und es war immer eine Freude, ein Erlebnis, mit ihm zusammen zu sein. Da spürt man etwas von dieser Kraft des lebendigen Herrn. Ich war so angesprochen durch den Gottesdienst am Karfreitag hier, als die Passionsgeschichte gelesen wurde und der Chor die Chorele sang, als wir die Predigt aus dem Kolosserbrief mit dem weiten Blick über die Welt, über den Kosmos hörten, Christus als der von Anfang an dabei gewesen ist und der diese Welt überschaut und erlöst. Und am Abend war ich in der Elbphilharmonie und es wurden die 7 Worte am Kreuz aufgeführt. Einmal eine Komposition von Heinrich Schütz und dann von Joseph Haydn die 7 Worte am Kreuz. Und diese Kreuzworte wurden gelesen und gedeutet und man hatte den Eindruck, plötzlich ist die Elbphilharmonie wie eine große Kathedrale mit einer großen Innigkeit, hat das Publikum diese Worte aufgenommen, diese Musik gehört. Und ich denke, es waren viele Menschen dort, die eigentlich nicht gewohnt sind, in die Kirche zu gehen, aber plötzlich diese Ausstrahlung, die Worte Christi, diese so prägenden Worte haben den Raum erfüllt. Ja, und eine letzte Erfahrung. Nächste Woche bin ich zu einer Beerdigung eingeladen und die Angehörigen haben erklärt, nein, keine Trauerfeier, Die Trauerkleider sollen im Schrank bleiben. Es soll ein Dank sein, ein Abschied sein, wo man immer wieder bedenkt, was dieses Leben bedeutet. Und die Gewissheit, dass die Verstorbene nun in Gottes Hand ist, dass sie Anteil hat an der Ewigkeit. Liebe Gemeinde, immer wieder, wenn wir aufmerksam sind, spüren wir, dass der Lebendige unter uns ist, dass er mitgeht. Aber so wie bei den Emmaus-Jüngern eben noch diese große Nähe und dann ist Gott wieder der Ferne, der sich entzieht und wir warten wieder und wir haben viele Fragen an ihn. Wir verstehen manches nicht in unserem Leben und wenn wir dieses aushalten, dann wird er sich auch wieder zeigen als der, der mit uns geht, der uns begleitet, der sich als der Lebendige erweist. Und die Emmaus-Jünger bleiben nun nicht im Emmaus, plötzlich haben sie wieder Kraft. Sie, die den weiten Weg schon hinter sich haben und es ist Abend geworden, sie brechen wieder auf und gehen zurück zu den anderen, die da ängstlich in Jerusalem sind. Und sie sind Zeugen geworden, Zeugen des lebendigen Gottes. Dieser Ruf, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt, ist ja auch ein Kanon, den wir nachher singen können. Und wenn wir von dem Abend hören, dann denken wir auch an all das Dunkel, was uns umgibt, an den Krieg, an diesen furchtbaren Krieg, an die Hungernden und Flüchtenden. Oft können wir die Nachrichten ja gar nicht ertragen. Herr, bleibe bei uns in dieser Zeit. Aber vorher, liebe Gemeinde, möchte ich noch ein Gedicht zu den Emmaus-Jüngern vorlesen. Es stammt von Klaus-Peter Hertzsch. Er war einer meiner theologischen Lehrer in Jena. Er war fast blind, aber er konnte mit Worten umgehen, wie es schon eine ganz besondere Begabung ist. Der Weg nach Emmaus. Wir wussten es nicht. Es war der Ostertag. Wir waren unterwegs bei schrägem Sonnenlicht, da uns der Tempelberg schon längst im Rücken lag und noch von Emmaus kein Dach in Sicht. Sahen das Land an uns vorübergleiten, während wir hindurchgewandert sind, Menschen, Orte, viele Jahreszeiten, Vogelflug in unerreichten Weiten, hin und wieder schon der Abendwind. Neben unseren Schritten seine Schritte, da er sich plötzlich uns gesellt. Im finstern Tal ging er in unserer Mitte, in unserem Zwiegespräch war er der Dritte, und er erklärte durch sein Wort die Welt. Er zog mit uns in wechselnden Gestalten, uns sehr vertraut, uns völlig unbekannt. Zuweilen konnten wir sein Bild behalten, im Neugewordenen sahen wir den Alten, und seltsam hat in uns das Herz gebrannt. Nun, da der Tag sich neigt und wir die Tür aufklinken, brennt schon die Lampe, ist der Tisch gedeckt, und Brot zu essen, Wein zu trinken, es ist wie Anfang mitten im Versinken, und nun am Abend werden wir geweckt. Der dort am Tisch sitzt und uns das Brot gebrochen und der mit uns im Wechselwort gesprochen, der Herr, mit dem wir redeten und handelten, der dort am Tisch sitzt und uns den Kelch gesegnet und der so vielgestaltig uns begegnet, er blieb sich immer gleich. Doch wir sind die Verwandelten. Noch am Abend brechen wir auf. Amen.